Transformation oder zurück zu den Anfängen? Entwicklung einer Empörungsbewegung.
Zum Wandel der Querdenkenbewegung von Corona-Verharmlosung und Impfgegnerinnenschaft in prorussische Aktivitäten, Klimawandelleugnung und Antifeminismus. Dreiteilige Sendung und Podcast zum aktuellen Stand der verschwörungsideologischen Proteste. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung der dreiteiligen Reihe Transformation oder zurück zu den Anfängen, Entwicklung einer Empörungsbewegung.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Julian Schöpper.
Und ich bin Sascha.
Heute richten wir unseren Blick auf den Antifeminismus und fragen uns, wie tritt Antifeminismus bei Querdenken auf?
Dazu haben wir mit den drei ExpertInnen Rebecca Blum, Len Schmid und Dr. Fiona Kalkstein gesprochen.
Auch diesmal haben sich Silvia und Orr in der Rubrik Jewish Meantime Gedanken zum Thema gemacht und tauschen sich darüber aus.
Zuletzt schauen wir in den Südwesten Deutschlands und hören Tobias Schopper, der Telegram-Chats für uns analysiert hat, sowie auch Len über antifeministische Strukturen in Baden-Württemberg.
Also, was ist Antifeminismus und wie hängt das mit Verschwörungsideologien zusammen?
Aus der Wissenschaft. Drei ExpertInnen haben uns Fragen zu Antifeminismus in Bezug auf die Querdenken-Proteste beantwortet. Rebecca Blum ist Soziologin und politische Bildnerin. Ihre Schwerpunkte sind Antifeminismus und extreme Rechte. Zusammen mit Judith Rana hat Rebecca die Kurzstudie Antifeminismus in Deutschland in Zeiten der Corona-Pandemie veröffentlicht. Sie promoviert gerade zum Thema Antifeminismus in Westdeutschland zwischen 1945 und 1990. Außerdem erscheint demnächst ein Beitrag von Rebecca in dem neuen Sammelband Verschwörungsdenken zwischen Populärkultur und politischer Mobilisierung. Len Schmid ist Sozialwissenschaftlerin und Sexualwissenschaftlerin. Len arbeitet als Projektreferentin in der Fachstelle Mobirex, schwerpunktmäßig im Fachbereich Antifeminismus. In der Rubrik Aus der Region werden wir zu späterem Zeitpunkt noch mehr von Len hören. Len und Rebecca sind beide Mitglied im Netzwerk Feministische Perspektiven und Interventionen gegen die Rechte und extreme Rechte, kurz auch FEMPI-Netzwerk genannt. Dr. Fiona Kalkstein hat an der FU Berlin Psychologie studiert und die Abschlussarbeit über feministische Psychologien geschrieben. In der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 hat Fiona Kalkstein den Beitrag Antifeminismus und Geschlechterdemokratie mitveröffentlicht. Zunächst einmal erläutert Rebecca, was sie unter Antifeminismus versteht.
Mittlerweile verstehe ich Antifeminismus als Ideologie, die in patriarchal geprägten Gesellschaften immer dazu da ist, den aktuellen Status quo im Geschlechterverhältnis abzusichern oder auch zurückzudrehen. Also oft mit dem Ideal einer bürgerlichen Kleinfamilie. Daran orientiert sich eigentlich Antifeminismus und versucht immer dahin wieder zurückzukommen und ist in der Hinsicht eben zur Absicherung von Heterosexualität und der Geschlechterhierarchie. Und ich würde sagen, der organisierte Antifeminismus tritt in dem Moment auf, wenn feministische Errungenschaften oder queere Sichtbarkeit und queere Errungenschaften erreicht werden oder halt erkämpft werden oder versucht werden zu erkämpfen, in dem Moment, wo das die antifeministische Norm, wie ich sie sehe in patriarchalen Gesellschaften, in dem Moment, wo die in Frage gestellt wird, in dem Moment wird der Antifeminismus organisationsförmig und organisiert. Das heißt, dass Antifeminismus nicht nur eine Gegenbewegung ist, also es ist ganz klar eine Gegenbewegung gegen Feminismus und queere Bewegungen, queere Personen etc. Aber Antifeminismus als Ideologie ist schon da, weil das ist praktisch in patriarchalen Gesellschaften die Basisideologie oder eine Basisideologie, um das Geschlechterverhältnis abzusichern. Und es wird dann organisationsförmig, wenn dieses Geschlechterverhältnis, das auf einer reinen Zweigeschlechtlichkeit, auf Heterosexualität und der Kleinfamilie aufbaut, wenn das in Frage gestellt wird, dann wird Antifeminismus organisationsförmig.
Fiona Kalkstein ergänzt, wie Antifeminismus in der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 definiert wurde.
Wir haben Antifeminismus als Konstrukt, also als Messkonstrukt, unterschieden von Sexismus und auch von Misogynie, wobei wir Misogynie nicht gemessen haben. Also Sexismus und Antifeminismus stehen natürlich in einem Zusammenhang, auch in einem inhaltlichen Zusammenhang. Aber man kann sagen, dass der Sexismus eher ein Rekurs ist auf vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und vor allen Dingen traditionelle Rollenzuschreibung, dabei eben mit der Überlegenheit des Mannes und weniger politisch aufgeladen ist. Der Antifeminismus hingegen hat ähnlichen Inhalt, ist aber stärker politisch ausgerichtet und beschreibt auch eher eine politisch ausgerichtete, organisierte Gegnerschaft gegenüber feministischen Emanzipationsbestrebungen.
Mit Blick auf die Querdenken-Proteste erläutert Rebecca, wie sich die Corona-Pandemie auf Geschlechterverhältnisse ausgewirkt hat und welche Konsequenzen das hatte.
Gerade durch die Lockdowns oder durch die ganzen Maßnahmen, die eingeführt wurden, gerade zu Beginn der Pandemie, hat einerseits eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse stattgefunden, weil sehr, sehr deutlich war, dass die Care- und Sorgelücke, die entstanden ist, vor allem von Cis-Frauen, wenn es heterosexuelle cis-geschlechtliche Partnerinnenschaften waren, wobei ja immer noch überhaupt in heterosexuellen Kleinfamilien Cis-Frauen mehr Mental Load etc. Care-Arbeit leisten. Also hier hat eine deutliche Zunahme stattgefunden und das hat zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse geführt, worüber sich auch AntifeministInnen gefreut haben. Und auch überhaupt die Schulschließung, also das Homeschooling, hat denen erstmal getaugt, weil die schon seit Jahren das Ende der Schulpflicht fordern, weil sie sich davon erhoffen, dass Kinder dann gar nicht in Berührung kommen mit dem Thema Aufklärung etc. Und ich glaube, weil sie einfach ideologisch schon ganz nah dran sind an den Verschwörungserzählungen insgesamt und auch am Milieu der neuen Rechten oder der extremen Rechten und überhaupt zu dem Verschwörungserzählungsmilieu, haben sie sich da ganz stark hingewendet. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, dass man sieht, dass viele der Menschen, die da unterwegs sind, sind Menschen, die zum ersten Mal so eine Einschränkung eigentlich erleben, weil sie es überhaupt nicht gewohnt waren, dass sie irgendwie von staatlichen Maßnahmen betroffen sind. Naja, das ist jetzt eine These, aber die hängt mir schon im Kopf drin, dass ich auch erlebe Leute, die halt schon immer irgendwie Marginalisierung auch durch den Staat erfahren haben, Gängelung durch Hartz IV etc., dass es für die nicht ganz so neu war. Aber unter den QuerdenkerInnen sind ja, also zumindest in Baden-Württemberg, ja auch oft ein ehemaliges grünes Milieu etc., die vielleicht bisher sehr privilegiert waren und hier dann plötzlich zum ersten Mal so eine erste Form nicht von Marginalisierung, sondern von einer Einschränkung erlebt haben und dass das dann aber über das Thema Kinderschutz so gelöst wurde, weil dann eine moralische Aufwertung stattfindet.
Rebecca erwähnt also schon die Hinwendung von AntifeministInnen zu Verschwörungsideologien. Aber wo liegen strukturelle Parallelen?
Das Allergrößte ist natürlich, dass sich Antifeminismus immer schon in Verschwörungserzählungen äußert, also dass in so antifeministischen Erzählungen dahinter noch so eine homo- oder feministische Lobby erwartet wird, also gesprochen wird, Deutschland sei eine Demokratie etc. Oder bei so Maßnahmen wie dem Gender Mainstreaming, da gäbe es noch so eine Hidden Agenda im Hintergrund. Gleichstellung kann eigentlich nicht das Ziel sein, das ist eigentlich ganz interessant, bis hin zu Erzählungen von hinter dem Feminismus stehen die Jüdinnen und Juden, weil gerade diese Vorstellung, wenn jetzt Frauen auch erwerbstätig sind, das ist im Sinne von den Kapitalisten, was natürlich dann gleichgesetzt wird mit Jüdinnen und Juden, auch attraktiv. Das sind schon so Verschwörungserzählungen. Und wo ich so wirklich sagen würde, da steckt ganz viel ähnliches Weltbild darin, ist, dass sich Antifeminismus ja ganz starkes Denken in Binaritäten und Eindeutigkeiten ist. Also es gibt ausschließlich zwei Geschlechter. Nur Heterosexualität ist normal. Und auch die Einteilung der Welt nach dieser Geschlechterhierarchie und der Heterosexualität, die ist ja super eindeutig in einem antifeministischen Weltbild. Und das ist noch keine Verschwörungserzählung, aber das ist ganz klar eine Komplexitätsreduktion. Wer so ein Weltbild hat, das so auf Eindeutigkeiten beruht und keine Zwischentöne und keine Übergänge zulässt, hat schon so eine gute Grundlage und Hinwendungstendenz hin zu Verschwörungserzählungen, die ja auch keine Komplexität zulassen.
Ideologien werden gerade in Krisen mobilisierungsförmig. Welche Auswirkungen hat das auf Antifeminismus?
Bei Antifeminismus, wenn der auf Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität etc. aufbaut und das in Frage gestellt wird, dann wird das von antifeministischen AkteurInnen schon das als Krise wahrgenommen. Und in dem Moment wird auch Antifeminismus bewegungsförmig. So bei allen Verharrungskräften, die wir ausmachen können, sind da in den letzten Jahren dank feministischer und queerem Aktivismus auch viele Errungenschaften erreicht worden. Sei es die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, dass der Paragraph 219a bald abgeschafft wird etc., das Trans-Selbstbestimmungsgesetz, das wird natürlich von Antifeministinnen als Krise wahrgenommen und in dem Moment werden sie bewegungsförmig. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir natürlich gerade in Zeiten von multiplen Krisen leben, die jetzt nicht nur von Antifeministinnen als Krise wahrgenommen werden. Das würde ich auch tatsächlich ja als objektivere Krisen auch sehen, mit der Pandemie, mit Krieg, mit Klimakrise. Und da bietet sich dann Antifeminismus wiederum an. Ich würde sagen, dass auch nicht alle, die jetzt zwangsläufig schon organisierte AntifeministInnen sind, natürlich ein geschlechterkonservatives Weltbild oft haben, das eben auf Zweigeschlechtlichkeit aufbaut etc. Das ist nämlich das, was die meisten von uns kennen und als Norm kennen. Und in Krisen finden dort Verunsicherung statt, vieles wird in Frage gestellt. Und da werden auch Personen, die vielleicht zuvor gar nicht so organisierte AntifeministInnen sind, wenden sich dann auch vielleicht noch verstärkt antifeministischen Mobilisierungen zu, weil dann so das Gefühl ist, so wenn schon alles in Frage steht, wenn denn für mich unklar ist, ist der Supermarkt morgen noch befüllt? Also ich meine, das ist halt voll das westliche Privileg, dass wir immer in den Supermarkt gehen können etc. Aber genau, wenn das in Frage gestellt wird, dann ist so die Bereitschaft vielleicht an der Zweigeschlechtlichkeit, die ja immer schon ein Konstrukt ist, aber ein sehr, sehr wirkmächtiges Konstrukt, daran, wenn daran noch gerüttelt wird, das ist für Menschen dann doppelt prekär. Und da würde ich sagen, verschränkt sich das einfach, dass Menschen in solchen Zeiten auf vermeintliche Sicherheiten wie Heterosexualität, die Kleinfamilie etc. sich zurückziehen.
Durch multiple Krisen hat also auch Antifeminismus viel Zulauf. Wir haben uns gefragt, wie sich das bei den Querdenken-Protesten äußert. Len und Rebecca führten verschiedene Aspekte an.
Ganz in your face sieht man das nicht oft. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt immer sagen, der Feminismus ist voll böse meistens. Aber zum Beispiel, das war am 29. August 2020, also schon eine Weile her, aber da war ja eine dieser sehr großen Demos in Berlin. Da war ein Truck unterwegs, auf dem stand gegen Zwangsmaskierung, gegen Zwangsverchippung etc. etc. und gegen Zwangsfrühsexualisierung. So, Zwangsfrühsexualisierung ist so ein ganz klar antifeministische Rhetorik und queerfeindliche Debatten, also Angst vor queeren Personen, vor Trans und dem Trans-Selbstbestimmungsgesetz laufen alle unter der Debatte. Und hier würde ich sagen, es funktioniert halt einfach, dass es genannt wird. Das irritiert keinen, das muss gar nicht erklärt werden.
Da ist zum Beispiel zu sehen, dass am Anfang eher so die Befürchtung war von zum Beispiel christlich-fundamentalistischen Antifeministinnen durch telemedizinische Beratungsangebote zum Thema Schwangerschaftsabbruch beispielsweise, dass es jetzt, Zitat, Abtreibung im Homeoffice ermöglichen würde. Im weiteren Verlauf der Pandemie war aber dann relativ schnell sichtbar, dass sich dann auch diese Stellen darauf konzentriert haben zu sagen, hey, das ist super, der Zugang zu Schwangerschaftsabbruch wurde durch die Pandemie erschwert.
Dann würde ich schon sagen, über dieses Thema Kinderschutz funktioniert sehr, sehr gut. Maskenfolter, so Erzählung von They Can't Breathe, wo natürlich auch noch so eine Rassismusrelativierung mit drinsteckt.
Antifeminismus war von Anfang an vertreten, eben über dieses Chiffre-Kind, wie Imke Schminke sagen würde. Also es geht wirklich darum zu sagen, schützt unsere Kinder vor. Und dann war nicht nur die Zwangsimpfung genannt, also in Anführungszeichen die Zwangsimpfung, sondern sehr oft wurde dann schon mit dem Themenbereich Frühsexualisierung, sexuelle Bildung gespielt, um das Thema auch noch aufzugreifen. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und da ist es häufig auch gar nicht so einfach zu trennen, welche Strukturen da jetzt wirklich ausschließlich dem pandemieleugnenden Spektrum zuzuschreiben sind und inwieweit da auch organisierte Antifeministinnen involviert sind. Also vor allem im Laufe der Pandemie hat sich das eigentlich ganz gut gezeigt, dass durch personelle und diskursive Überschneidungen und auch dieses ganze Cross-Posting in Telegram-Channels und so da wirklich ein bisschen unklar ist auch. Das natürliche Erziehungsrecht der Eltern steht immer in so einem Spannungsverhältnis mit dem schulischen Bildungsauftrag. Und das ist vor allem für organisierte Antifeministinnen ein sehr relevanter Punkt, weil die eben der Meinung sind, dass, wenn zum Beispiel Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden würden, dann würde das natürliche Erziehungsrecht der Eltern ausgehebelt werden können. Und das ist so der Punkt, wo sich dann pandemieleugnende Strukturen und organisierte Antifeministinnen getroffen haben. So hatte zum Beispiel die Demo für alle eine Petition, die hieß Hände weg vom Grundgesetz, Kinderrechte sind gefährlich. Und die Petition wurde neu aufgelegt am Anfang 2021 und ergänzt um die Warnung, dass die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz beispielsweise auch zu einer Maskenpflicht, einer Impfpflicht oder einer Zwangsisolation oder sogar zu Kindesentzug führen würde.
Und ich würde sagen, in der Performance, also bei den Demos für alle, war zum Beispiel 2014/15, die waren so mit rosa und hellblau Luftballons unterwegs. Und bei den Querdenken-Protesten kennt man diese Herzluftballons. Genau, dieses freundliche Auftreten, also da findet es so am deutlichsten statt. Meistens ist es aber nicht, dass das so ganz dezidiert ist. Ich finde, man muss dann so die Struktur nochmal angucken. Das, was dahinter steht, ist eher so ein ideologischer Kitt eigentlich, der jetzt gar nicht so ganz primär sichtbar ist. Deswegen noch, muss man das aber so ein bisschen entschlüsseln.
Diese personellen oder inhaltlichen Überschneidungen sind auch jetzt immer noch sehr stark zu erkennen. Wir sehen das neben dieser starken Gegnerinnenschaft zu sexueller Bildung, aber auch zu Maßnahmen zur Pandemieeinschränkung, auch ganz stark an dem Thema geplantes Selbstbestimmungsgesetz, das das sogenannte Transsexuellengesetz ablösen soll. Und da finden wir sowohl bei pandemieleugnenden Strukturen als auch bei organisierten Antifeministinnen immer wieder Reposts, Retweets, Crosspostings, wo es dann darum geht, dass das neue Feindbild, in Anführungszeichen, die Translobby ist. Und das hat so gut funktioniert, eben über diese Debatte der vermeintlichen Kinderrechte.
Len erläutert außerdem, wie vermeintliche Kindeswohlgefährdung während der Pandemie für eine große Anschlussfähigkeit gesorgt hat.
Ich denke, dass durch die Pandemie da noch mal eine besondere Anschlussfähigkeit entstanden ist, wenn es eben darum geht, die Kinder als schützenswerte, unschuldige Wesen noch mal hochzuhalten. Und da können jetzt aber dann relativ frei verschiedene Bedrohungsszenarien rein interpretiert werden. Die Frage ist dann, vor was sollen sie geschützt werden? Und da sind wir dann ganz schnell auch wieder bei extrem rechten Narrativen, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass queere Bildungsangebote in die Nähe von Pädosexualität gerückt werden, was in letzter Zeit auch immer häufiger passiert.
Rebecca bezeichnet Antifeminismus in diesem Kontext als Türöffner-Ideologie und erläutert, wie so viele Personen aus unterschiedlichsten Milieus bei Querdenken zusammentreffen.
Sowohl im Antifeminismus, gerade bei den Demos für alle, war das auch so, dass sowohl christliche Rechte, extreme Rechte, Burschenschaften, aber auch Konservative und natürlich die AfD, aber auch Grußworte von CDU und FDP damals in 2014/15 gab es da also ein sehr breites Milieu. Und jetzt gerade bei den Querdenken-Protesten zeigt sich das ja noch viel deutlicher. Und ich würde immer sagen, gerade dass Antifeminismus eben so eine Türöffner-Ideologie ist, gerade weil es dieses Denken in Komplexitätsreduktion und Eindeutigkeiten etc. hat, dass wenn man sich darauf einlässt, dass wie auch so, ja, so ein Türöffner sein kann in noch viel weitere Ungleichheitsideologien wie Rassismus etc. oder halt Verschwörungserzählungen. Wenn man sich jetzt anguckt, also die Querdenken-Proteste sind natürlich deutlich größer nochmal, als was wir bei der Demo für alle beobachten konnten. Aber wer jetzt besonders stark noch hinzukam, wer vielleicht davor noch nicht so stark in diesem Milieu aktiv war, sind nochmal EsoterikerInnen, die zumindest als Akteursgruppe jetzt nicht so stark im Antifeminismus bisher bekannt und offensichtlich waren. Wenn man da jetzt aber wieder über das Geschlechterverhältnis und das Geschlechterbild geht, finde ich es in der Esoterik jetzt auch nicht so verwunderlich. Da haben wir auch eine ganz starke Überhöhung von Weiblichkeit, von Natürlichkeit, von Ursprünglichkeit, von Fruchtbarkeit. Also all diese Erzählungen basieren ja auch auf einer ganz starken Eindeutigkeit von Weiblichkeit. Antifeminismus mit seinem Denken in Binaritäten kann hier als türöffnende Ideologie dienen, vor allem, weil es im Gegensatz zu Rassismus, würde ich sagen, oder Antisemitismus noch viel freundlicher auftritt. Es ist ja erstmal freundlich, diese Überhöhung von Weiblichkeit ist dann gar nicht als Misogynie oder Frauenfeindlichkeit so eindeutig zu entschlüsseln. Und ich glaube, deswegen so eine Türöffner-Ideologie, weil man vielleicht sich darauf zurückziehen kann, wir sind die Guten, wir sind doch auf der richtigen Seite, wir haben doch so ein tolles Weiblichkeits- und Familienbild. Antifeminismus tritt freundlich auf, in der Konsequenz ist es super homo- und queerfeindlich etc. und feindlich für alle, die nicht in dieses enge Weltbild passen, aber dadurch, dass dieses Weltbild so verbreitet ist, ist es erstmal freundlich und das kann eine Türöffner-Ideologie sein, ja.
Fiona Kalkstein bezeichnet Antifeminismus als Brückenideologie. Als Beispiel nennt Kalkstein den sogenannten Schweigemarsch für das Leben in Sachsen.
Antifeminismus ist insofern gefährlich, weil er sehr gut funktioniert als Brückenideologie. Das heißt, dass eigentlich Milieus, die also extrem rechte Milieus oder auch sehr fundamentalistische Milieus, die eigentlich autoritär sind, die antidemokratisch sind, können eine Einstellung wie den Antifeminismus nutzen, um ihr Wählerpotenzial und ihr Zustimmungspotenzial zu erhöhen. Das ist durchaus möglich und man sieht es, also in Sachsen sieht man das, denke ich, sehr gut unten im Erzgebirge. Dort haben wir ja seit einigen Jahren den Schweigemarsch für das Leben und der vereint ja ganz unterschiedliche Milieus, also mit der Abtreibungsgegnerschaft. Also als Politikum tatsächlich werden da ja unterschiedliche rechtskonservative bis extremrechte bis christlich-fundamentalistische Milieus vereint. Und da sieht man das ja recht gut, dass der Antifeminismus durchaus ein Potenzial hat, reaktionäre Strömungen und antidemokratische Strömungen unter einem Dach zu vereinen. Deswegen ist es durchaus denkbar, dass auch Querdenken irgendwann auf diesen Zug aufspringen wird.
Häufig wurden nun Verbindungen zu anderen Ungleichheitsideologien, wie zum Beispiel Antisemitismus, genannt. Rebecca führt dazu aus:
Antifeminismus und Queerfeindlichkeit hängen für mich ganz klar zusammen. Das sind für mich gar nicht getrennte Ideologien. Genau, manchmal äußert sich es stärker in einem klareren Antifeminismus, manchmal in einer deutlicheren Queerfeindlichkeit, aber das hängt ganz eng zusammen. Und beim Thema Antisemitismus würde ich auch sagen, da gibt es sehr enge Verschränkungen. Häufig sind es so, je nach Akzeptanz und Tabuisierung äußert sich dann zum Beispiel, wenn Antisemitismus berechtigterweise auch eine Tabuisierung erfährt, dass es dann aber über so eine antifeministische Äußerung viel stärker geäußert wird. Aber die Ähnlichkeit ist, dass auch im Antisemitismus, in diesen antisemitischen Weltbildern, hat man auch immer die Erzählung von dem verweichlichten Mann. Also hier findet auch schon so eine Auflösung von Eindeutigkeit von Geschlecht statt in antisemitischen Bildern. Also das ist da eigentlich auch schon sehr nah mit dran. Und was wir auch im Antisemitismus und im Antifeminismus haben, was auch nochmal ein Unterschied zu Rassismus etc. ist, ist diese Überlegenheitsvorstellung. Also im Rassismus haben wir viel stärker eine reine Abwertung, und wo sich halt Antisemitismus und Antifeminismus gleichen und warum sie da auch sehr, sehr austauschbar sind, sind diese Vorstellungen von einer geheimen Elite, die im Hintergrund die Fäden zieht. Und da würde ich sogar sagen, dass sich Antifeminismus da auch stark, glaube ich, auch eine Deckideologie für Antisemitismus ist, weil ganz schnell hinter antifeministischen Erzählungen eigentlich eine antisemitische Weltverschwörungserzählung dann sind. Das ist so ein Zwischenschritt vielleicht der Antifeminismus häufig. Und das ist halt sowohl eine Abwertung von Personengruppen als auch eine Überlegenheitsvorstellung. Und da sind die beiden Ideologien besonders nah beieinander im Vergleich nochmal zu anderen Ungleichheitsideologien.
Die Querdenkenbewegung entwickelt sich aktuell weiter. Die Corona-Pandemie steht nicht mehr im Vordergrund. Wir haben Rebecca gefragt, wie sich das auf antifeministische Inhalte auswirkt.
Eine Anekdote habe ich auf jeden Fall. Auch da würde ich sagen, ist Antifeminismus auf jeden Fall so eine Basis, die das ermöglicht, ohne dass es immer so das Hauptnarrativ ist. Aber ich glaube, es war in München, war auch auf einer dieser Energieproteste, genau, es waren auf jeden Fall eine Verschwörungsproteste, pro-russisch etc. war ein Plakat drauf, wo stand, Deutschland heizt mit Gender-Energie. Also Deutschland heißt mit Gender-Energie, das ist ja auch wieder so völliger Nonsens, aber ich glaube, es funktioniert halt einfach. Und insgesamt hat man auch in diesen Erzählungen so der Kriegslegitimierung seitens Russland, also Putin hat ja durchaus auch gesagt, wir müssen jetzt die Ukraine angreifen, weil sie sind viel zu verwestlicht. Die Verwestlichung bedeutet, es finden jetzt CSDs statt, das ist eine Verweichlichung von Männern und von Eindeutigkeiten etc. Jetzt gerade ganz aktuell wurde jetzt auch noch weiter die vermeintliche Queer- und Homopropaganda, das ist natürlich nicht. Das ist einfach eine Sichtbarkeit. Das wird zur Kriegslegitimierung eingesetzt und das funktioniert auch hier, würde ich sagen, weil zum Beispiel die AfD auch ziemlich zu Beginn des Krieges im Bundestag auch das nochmal gesagt hat, so dass Deutschland nicht mehr wehrhaft ist aufgrund von Feminismus und Verweichlichung. Und auch Donald Trump hat es zum Beispiel auch gesagt, der Westen verliert jetzt, weil er verweichlicht ist. Und ich würde sagen, das ist auch nicht das, was jetzt so super stark auf den pro-russischen Demos propagiert wird auf der Vorderbühne, aber ich würde schon sagen, wenn da AkteurInnen wie die AfD und Rechte halt unterwegs sind, dass die schon auch sich Russland zuwenden, weil Russland halt sich stark macht gegen ihren Aktivismus, und das ist jetzt auch nicht das Hauptkriegsziel, aber das ist so ein sekundäres Ziel, ganz klar, das wird auch ganz klar benannt und das funktioniert auch, weil das wird auf jeden Fall geteilt. Auf jeden Fall würde ich sagen, über so queerfeindliche Rhetoriken etc., das funktioniert in Russland und das wird auch hier richtig verstanden von den in Anführungszeichen richtigen Leuten.
Auch Fiona Kalkstein beobachtet Verschiebungen bei Querdenken.
Wir sehen natürlich eine Verschiebung der Mobilisierung, also von weg von Corona hin zu Krise und Krisenprotesten, Energiefragen, Inflation und so weiter und so fort. Also unser Eindruck ist bisher, dass auch dort nicht zentral mobilisiert wird, bisher nicht, mit antifeministischen Einstellungen. Das heißt nicht, dass die Gruppen, die zu diesen Protesten aufrufen, nicht auch mit antifeministischen Inhalten mobilisieren. Vielleicht nicht im direkten Zusammenhang zu den Protesten, ja, dass sie wirklich aufrufen zu den Protesten mit antifeministischen Inhalten. Aber ich denke, man sieht es sehr gut an dem Meme, das die AfD Sachsen letztens in Anführungszeichen versehentlich gepostet hat. Das hatte jetzt erstmal, das war kein Demoaufruf. Ja, das war einfach nur ein Meme, das geteilt wurde über die Social-Media-Plattform. Aber dadurch generieren sie natürlich Aufmerksamkeit und generieren auch Aufmerksamkeit für die anderen Sachen, die sie dann organisieren, wie beispielsweise die Proteste.
Das Meme, auf das Fiona Kalkstein sich bezieht, ist von der AfD Sachsen. Darin werden in Anführungszeichen moderne FeministInnen als ungepflegt etc. abgewertet. Demgegenüber stellt die AfD dann die von ihnen so bezeichnete familienliebende traditionelle Frau. Kalkstein geht im Gespräch außerdem näher auf Erkenntnisse bezüglich Antifeminismus in der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 ein.
Also wir haben einen starken Zusammenhang, also einen sehr starken Zusammenhang zwischen rechtsextremen Einstellungen und Antifeminismus. Der ist sogar noch ein bisschen stärker als der zwischen rechtsextremen Einstellungen und Sexismus. Und wir haben auch einen relativ starken Zusammenhang zwischen dem autoritären Syndrom und Antifeminismus sowie Sexismus. Die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft an sich hat kaum Zusammenhänge zu antifeministischen oder sexistischen Einstellungen gezeigt. Also ganz unabhängig, ob evangelisch, katholisch oder islamisch oder auch die subjektive Religiosität war irrelevant. Aber wenn eine dogmatisch fundamentalistische Religiosität gefunden wurde, war der Zusammenhang zu Antifeminismus und zu Sexismus sehr, sehr deutlich. Also es kommt quasi nicht auf die Religiosität an sich, sondern auf eine bestimmte Form der Religiosität.
Was die Verbreitung antifeministischer Inhalte betrifft, merkt Fiona Kalkstein Folgendes an.
Es ist eine Entwicklung festzustellen, und zwar, wenn man sich unsere Zahlen anguckt, der Verbreitung antifeministischer und sexistischer Einstellungen. Wir haben die ja schon 2020 erhoben. Und tatsächlich können wir einen Anstieg feststellen. Also 2020 lag das geschlossen antifeministische Weltbild bei 19% der Befragten. 2022 liegt es schon bei 25%. Also es hat sich von einem Fünftel auf ein Viertel erhöht.
Fiona Kalkstein erläutert außerdem den Begriff der hegemonialen Männlichkeit, der in der Leipziger Autoritarismusstudie verwendet wird.
Hegemoniale Männlichkeit, so wie wir das verstehen, ist eine Ideologie, eine Vorstellung darüber, wie ein Mann zu sein hat. Und wir beschreiben sie im Grunde auch als einen Sehnsuchtsort, als eine Vorstellung, die ein Versprechen birgt, das faktisch gar nicht eingehalten werden kann. Wir haben ein kollektives Ideal, das sich vor allen Dingen aus der Betonung von Differenz, also Differenz zum Weiblichen, Unabhängigkeit und Überlegenheit speist, aber mit dem tatsächlichen Leben der meisten Männer nicht so viel zu tun hat. Und das führt natürlich zu Frust, ja. Also das hat ein unheimlich hohes Frustrationspotenzial und übt auch Druck aus. Also der Druck hegemonialer Männlichkeit, wie ein Mann zu sein, führt auch dazu, dass bestimmte psychische Anteile, die zum Beispiel auf Abhängigkeit oder auf Schwäche verweisen, abgespalten werden müssen, nicht zugelassen werden können.
Auf hegemoniale Männlichkeit kommen wir später noch einmal zu sprechen.
Jetzt aber erstmal eine kurze Unterbrechung. Es ist Zeit für Jewish Meantime.
Jewish Meantime Spezial.
Hallo Oa, wir sind wieder extra
Hallo,
bei Jewish Meantime.
Da sitzen wir wieder.
Ja. Und du hast gerade Eli von Hannah Senesch gespielt.
Ich habe Eli gespielt,
Hannah Senesch.
Eigentlich
doch mal ein bisschen was dazu.
Eigentlich heißt der Song Halichale Caesarea auf Hebräisch, der Lauf, der Weg nach Caesarea.
Sie hat dort gelebt, ne, in der Nähe.
Dort hat sie gelebt, in Kibbutz Sdot Yam, in der Nähe von Caesarea. Und das Lied stammt aus 1945, denke ich, oder 43.
Jetzt bevor sie nach Europa ist geschrieben, ja?
Genau, bevor sie nach Europa zog. Und ich kann kurz auch den Text nochmal übersetzen auf Hebräisch. Eli, Eli, Sheloi gamer leolam, hachol ve'ayam, rishru shelamayim, barak hashamayim, tfilat ha'adam. Das heißt, mein Gott, möge der Sand und das Meer, das Rauschen des Wassers, der Blitz im Himmel, das Gebet des Menschen nie vorbeigehen.
Absolutes Lieblingslied von mir.
Es ist wie so eine Bitte am Gott, eine Bitte um das Leben, um das Weiterbestehen.
Das sind die absoluten Basics des Lebens.
Mitten im Krieg.
Und mehr braucht es auch nicht. Wenn du das hast, hast du schon alles, was du brauchst.
Und das Lied unterscheidet sich auch von allen anderen Liedern, die auf Hebräisch in Eretz Israel, damals im Land Israel, geschrieben wurden, darin, dass es kein Lied war, Zeit, ja, wo es um die Nation geht, um den jüdischen Staat, der entstehen soll. Ja, es geht einfach um das Leben, um die Menschheit. Und das Lied wird auch immer in Yom HaShoah gespielt. Mhm. Das ist das meistgespielte Lied an Yom HaShoah in Israel. Ein sehr besonderes Lied.
Ja, es ist eine Bitte um Leben, überall.
Eine Bitte um Leben, ganz genau. Ja. Ganz genau.
Und Hanna, ich war im Mai in Budapest zu einer Tagung, die nicht weniger erfreulich war, aber hinterher habe ich mich fürchterlich geärgert, weil Hanna Schendes ist dort geboren und auch gestorben. Sie ist mit 23 Jahren ermordet worden, 1944, und hat sich einer britischen Fallschirmeinheit angeschlossen, ist abgesprungen in Jugoslawien, hat dann dort nochmal trainiert und dann nach Ungarn, ja, was ihr Heimatland war, also sie kannte sich aus, und das Ziel war, die weiteren Deportationen zu stören, Gemeinden zu unterstützen, sofern es sie noch gab.
Eine jüdische Frau, die freiwillig nach Europa zog, um die Nazis zu bekämpfen.
Und mit einem Menschenbild, dieses Gedicht und andere Texte, aber nichts bringt ihr Menschenbild so sehr auf den Punkt wie genau dieses Gedicht. Ja. Es gibt noch mehr jüdische Frauen. Mir hat mal ein Mann, der ganz okay ist, heute ist er Minister, vor vielen Jahren gesagt, dass er überhaupt nicht verstehen kann, wie was ich so mit dem Jüdischen habe, weil das ist doch so eine patriarchale Geschichte. Und ich habe ihm gesagt,
Judentum.
Ich habe ihm gesagt, nee, es gibt patriarchale Anteile und man kann diskutieren. Und nur so ein paar Namen, die mir einfallen aus der Tradition. Also Moshe ist bekannt, seine Frau Zipporah ist weniger bekannt. Moshe ist auch das, was auch recht bekannt ist. Er wusste nicht so richtig, er wollte nicht, er konnte nicht argumentieren. Mhm. Und ja, in diese Rolle hat er sich schwer reingefügt, das ging nicht vorwärts.
Und Zipporah meinte, fangen wir mit.
Ja, wir machen erstmal die Basics, jetzt Beschneidung, jetzt ist Schluss mit Schwätzen.
War sie nicht mal jüdisch.
Ja, jetzt fangen wir mal an mit dem, womit man anfängt. Und danach lief's. Oder dann haben wir Deborah. Ist 1067 vor der Zeitrechnung gestorben, ist wohl historisch belegt, war eine Richterin. Das ist so ziemlich das höchste Amt, was man haben konnte in der Antike. Ist eigentlich noch vor König oder Königin, ja. Und war auch Prophetin, hat einige Urteile wohl gefällt, die matrilineare Familienstrukturen gestärkt haben. Also schon in der Antike, wo ja alles so fürchterlich patriarchal war. War ohne Zweifel anerkannt vom gesamten Volk, auch von außerhalb. Also war wirklich eine Autorität, die nicht in Frage gestellt wurde. Die Geschichte der Königin Esther, die Purim-Geschichte, die ein Narrativ ist, wo wieder eine Frau über Identität, Integrität und der richtigen Art, wann entscheide ich was, Menschenleben rettet, Leben sicherstellt. Bis zu was sehr, sehr historischem, sehr belegtem, Rabba Regina Jonas, die erste Rabbinerin, die uns bekannt ist, ordiniert, während der Shoah, ermordet dann in Theresienstadt, die ihre Thesis als Rabbinerin ganz orthodox eigentlich, oder sie verstand sich als orthodox oder eben einfach nur als jüdisch belegt hat, warum kann eine Frau Rabbinerin werden in allen Bereichen. Seelsorge, da hat keiner drüber diskutiert, aber das Recht als Richterin und das Recht der Torah-Auslegung hat die orthodoxen, also die jüdischen Quellen, wir haben ja nur eine genommen, also das ist das Frauenbild, was wir im Jüdischen haben. Jetzt gibt es noch andere Frauen- und Männerbildern. Ja. Wir haben die 68er-Bewegung, sagt uns allen was, und daraus sind ganz andere Sachen entstanden.
Ja, genau. Ich muss erstmal auch sagen, heute ist der 25. November, das ist der Tag,
internationale Tag
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Genau.
Und recht unbekannt eigentlich.
Eine Info, die ich auch von der MIAS-Initiative bringen will, die Mütterinitiative für Alleinerziehende. Es geht um die profeministische Männerbewegung versus Maskulinismus und Väterrechtler.
Väterrechtler, du meinst die rechten Väter. Genau. Du meinst jetzt nicht Väterbewegung.
Nicht Männerbewegungen.
Väterrechts.
Also die Väterrechtsbewegungen.
Eigentlich müssen die Väterrechtsbewegungen
Die Väterrechtsbewegungen.
Ja, genau.
Also es geht dabei darum, infolge der 68er-Bewegung entstanden profeministische Männerbewegung. Diese Bewegung begann damit, tradierte Männlichkeitsbilder und Rollen zu reflektieren, in Frage zu stellen und beschäftigte sich mit der Frage nach alternativen Möglichkeiten. Wie lebt es sich anders als Mann? Was bedeutet männlich? Und in den 80er Jahren spaltete sich aber eine maskulinistische Männerrechtsbewegung ab, die, wer hätte das gedacht, genau für das Gegenteil steht. Maskulinismus hat antifeministische Ideologien inne, in der Männer als Opfer gesehen werden.
Also nur dies, als Opfer.
Genau, dies geschieht seit Ende der 80er Jahre auch in der deutschsprachigen Literatur durch Umdeutung von feministischen Thesen. Gleichzeitig, was passiert auch in den 80er Jahren? Es geschehen verschiedene Prozesse, die zur Entstehung der Väterrechtsbewegung in Deutschland beitragen. Eine Väterrechtsbewegung, die mittlerweile eine internationale Väterrechtsbewegung ist. Und die Väterrechtler sind heute, sie reklamieren eine männliche Dominanz, möchten eine männliche Hegemonie rekonstruieren. Und auch die Radikaler unter ihnen verstehen, dass sie mit ihrem Hass auf Frauen und LGBTQ und Feministinnen keinen Anschluss finden, weshalb sie in der Kommunikation oft anders auftreten. Also dafür...
Wolf im Schafspelz oder sowas.
Genau, also sie benutzen einen pseudo-feministischen Sound, der über die dahinterstehenden maskulinistischen Ziele hinwegkommen soll. Also ihr Lobby pflegt das Narrativ der Gleichberechtigung der Eltern, obwohl Mütter und Väter ganz andere strukturelle Voraussetzungen haben. Und genau, sie klagen die Möglichkeit des Wechselsmodells für Kinder allein bei häuslicher Gewalt, auch wenn Gewalt stattgefunden hat.
Oder Beobachtung.
Genau. Ja. Oder sie behaupten von Bindungsintoleranz.
Ja, ja. Ja. Ich sag dir mal, ich habe die kennengelernt, als sie in der Gründungsphase waren in den 80er Jahren. Das ist ein typisches Kohl-Ära-Kind. Ja. Also Ära Kohl, wenig demokratisch, viel Ära. Da war das, und ich denke es heute nicht anders, ein reiner Deckverein für pädophile Täter mittleren bis älteren Alters, oft auch rechts verbunden in NPD und Republikaner, aber nicht nur, die genau all diese Schlagworte entwickelt haben. Aber was dahinter gesteckt hat, war der uneingeschränkte Zugriff auf Kinder. Also sprich, das Recht, die Kinder weiter vergewaltigen zu können. Also das ist keine Hypothese, das ist so, ich habe es erlebt, ich habe gegen die gearbeitet. Also Väterrechtsbewegung.
Väterrechtsbewegung.
Nicht Väterrechtsbewegung. Genau. Das ist was völlig anderes. Ja.
Ja. Ich muss auch noch andeuten, es gibt eine nicht kleine Verbindung zu der Querdenkerbewegung. Ah. Die Mütterinitiative für Alleinerziehende spricht 2021 auch über diese Seilschaften mit Querdenker und Querdenker, Väterrechtler. Und zwar anhand folgenden Beispiels. Das lese ich gerade aus ihrem Post. Querdenker und Väterrechtler. Der ehemalige Potsdamer Jugend- und Familienrichter Hans-Christian Prestien bot Corona-Verharmloserinnen Mustervorlagen für Klagen gegen die Maskenpflicht an Schulen und fand damit Unterstützung, beispielsweise bei einem Verein von Väterrechtlern, dem Väteraufbruch. Den kennen wir aber.
Ne? Väteraufbruch ist genau das Gleiche,
Dessen Kieler Ableger lud Christian im April zur Diskussion ein und warnte vor einer deformierten Generation. Die Mustervorlagen für Querdenker sind in ihrem Mechanismus jenen erstaunlich ähnlich, die der Ex-Familienrichter Prestien seit langem verbandelt mit antifeministischen Väterrechtlern klagenden Trennungsväter auf seiner Webseite anbietet. Also
es ist nicht wenig komplizierter, aber es ist völlig
logisch.
Entwickelte
sich auch eine Freundschaft.
Ja. Du hast ein Stichwort gegeben mit Querdenker.
Ja.
Dieses Querdenkermilieu, was ja ein weites Anschlussfeld hat und mittlerweile, ich schätze, auf dem Wachstum ist in Richtung 60% der Bevölkerung, also in den Anschlussmilieus. Ja, nicht das, was alles als Querdenkermilieu gleich ersichtlich ist. Da gibt es eine Studie, die ich hervorragend finde, die möchte ich gerne empfehlen.
Ja.
Nennt sich Gekränkte Freiheit, Aspekte, ein neuer Begriff des libertären Autoritarismus. Von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Das Bemerkenswerte ist, dass in diesem Milieu, sonst sind ja bei Nazis, sind Frauen mittlerweile immer mehr auch drin. Also dieser Mythos, Frauen sind nur Opfer und Männer sind nur Nazis, stimmt nicht. Aber die Statistik in diesem Milieu ist eine gänzlich andere, weil offensichtlich dieses Bild, diese Psyche, die hier angeboten wird von dem Milieu, für Frauen sehr attraktiv ist, für Männer sowieso. Also die Zusammenfassung dieser Studie, was ich will, muss ich auch durchführen. Und es gibt ein Zitat, was das wie nichts irgendwie auf den Punkt bringt. Also dieser libertär-autoritäre Charakter, eine Fortschreibung von Adornos autoritärem Charakter, bindet sich nicht länger an eine Figur, die Entlastung und Ermächtigung verspricht. Also kein Führer, kein Hitler, keine Hitlerei mehr oder ähnliches. Die Identifizierung mit solchen externen Instanzen wird aufgekündigt, weil die Außenwelt ist sowieso frustrierend. Stattdessen setzen die libertären Autoritären sich selbst als souveränes Subjekt, also ich bin meine eigene Führerin, über mir kommt niemand, neben mir kommt auch niemand, höchstens unter mir kommt noch jemand, der dann zu tun hat, was ich eben will. diese libertäre Ausprägung des autoritären Charakters kann auch oder muss auch als eine Beziehung der demonstrativen Beziehungslosigkeit verstanden werden. Also Narzissmus, grenzenloser Egoismus und was eben auch in dieser Studie und auch, man muss da in der Realität nicht nach einer Studie suchen, eine absolute Abwesenheit von Solidarität. Beispiel, keine Maske, Leute, die also vulnerable Gruppen benutzen eben keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, gehen eben nicht mehr einkaufen, bleiben zu Hause, haben die überhaupt ein Lebensrecht? Ja, in die Richtung geht das. Also das Selbst.
Ich erinnere mich damals an die Stimmen, warum sollte die Mehrheit Masken tragen, wenn man die
Minderheit
die
wegsperren
kann? Genau, die gefährdeten Minderheit einfach abisolieren kann. Ich erinnere mich sehr gut an die Stimmen.
Da fällt mir auch was ein. Ja. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen zu journalistischen Zeitaussagen während NS, also von 33 bis 36, 37 aus den USA und aus anderen Ländern, wo der Begriff war, wir hatten nicht ein Führer gegen das Volk. Wir hatten einen Führer und sein Volk bis 80% Zustimmungswerte und kein Stören an dieser Diktatur. Das erinnert mich genau daran. Sperren wir die Minderheit weg? Braucht die überhaupt jemand? Ja, wer zur Minderheit gehört, bestimme ich und nicht die anderen. Und dann kann die Mehrheit, ob sie will oder nicht, tun, was sie will. Ja, also es gibt eben offensichtlich ein jüdisches Selbstverständnis, nicht nur jüdisch, natürlich gibt es auch nicht-jüdische Leute genügend auf der Welt, die ein tolles Selbstverständnis haben, aber wir sind halt Juden, wir machen es so. Und es gibt eben ein Selbstverständnis dieser neuen, nicht neuen Bewegung, die sich gerade rasant ausbreitet über verschiedene Milieugrenzen. Ja, komm, wir hören nochmal.
Soll ich weitermachen?
Wir hören nochmal Eli, das ist einfach das Gegenkonzept.
Okay, wo stehen wir jetzt? Wir wissen, wie Antifeminismus und Querdenken zusammenhängen.
Auch Silvia und Ohr sprachen über historischen organisierten Antifeminismus.
In der Rubrik Regional beschäftigen wir uns ja über Querdenken-Auswüchse in Baden-Württemberg.
Dazu hat sich in dieser Sendung Tobias Schopper in die Untiefen der Südbadener Telegram-Chats begeben und Len Schmidt berichtet von Lens Beobachtungen durch das Monitoring antifeministischer Vorfälle.
Tobias Schopper ist akademischer Mitarbeiter in der Geografie bei der Uni Freiburg mit dem Schwerpunkt auf digitaler Diskursforschung und politischer Geografie. Tobias schaute sich die Chatverläufe regionaler Querdenkengruppen an. Mit Hilfe von Computertechnik analysierte Tobias dann die Chatgruppen mit mehreren hunderttausenden Nachrichten. In dem statistischen Verfahren zeigte sich dann, welche Begriffe treten beispielsweise im Laufe eines bestimmten Monats statistisch signifikant auf.
Ob es irgendwie Muster gibt, ob es irgendwie Verschiebungen gibt, zu welchen Nachrichtenseiten verlinkt wird und so weiter. Und was damit gemacht werden kann, ist, dass halt ganz großflächig irgendwie so geschaut werden kann, was da passiert und ob sich auch Dinge nach und nach irgendwie verändern.
Bei der ersten Analyse, die Tobias 2-3 Monate, nachdem die ersten Chatgruppen aus dem Boden gestampft worden waren, also im Jahre 2020, kam Tobias zu dem Ergebnis, es bestünde eine total große Gemengenlage. Die Gruppen hätten sich dann aufgespalten, weil Sprechverbote ausgesprochen wurden, Menschen Kritik geübt haben, es Gegenrede gab und auch AktivistInnen, die versucht haben, den Protest einzufangen, rausgeschmissen wurden aus den ganzen Gruppen. Anfangs soll es auch eine vielfältige Diskussion gegeben haben, so das Ergebnis von Tobias damals.
Und dass sich das aber dort in den Gruppen dann nach und nach auch ganz, ganz stark eingeengt hat und zu dem wurde, was wir jetzt irgendwie so ganz allgemein irgendwie als Querdenken zeichnen. Also irgend so eine in irgendeiner Form rechtsoffene, esoterische, verschwörungsmythologische Bewegung, die auch irgendwie so quer zu vielen Sachen liegt, die man so ein Zahlenphänomen liegt, die es davor irgendwie auch ein bisschen gab.
Bei einer weiteren Analyse ein Jahr später habe sich gezeigt, dass...
Was aber auch nur die Fortsetzung des Trends ist, dass jetzt auf einmal wirklich Medien wie Junge Freiheit oder P-News oder Kompakt irgendwie statistisch signifikant auftreten. Also die davor schon auch irgendwie immer da waren, aber seit Januar wirklich statistisch gesehen zugenommen haben. Und dass es dort nochmal zu sehen ist, dass es noch weiter irgendwie nach rechts rückt oder irgendwie auch eindeutig extrem rechte Medien dort gepostet werden und das eben seit erneuten Aufflammen des Krieges gegen die Ukraine. Und das fand ich schon total spannend und gleichzeitig auch natürlich im Kontext dann mit Energiekrise über das Szenario des Blackouts, dass sich dort so ein bisschen wiederholt, was passiert ist im Kontext von Lockdowns. Also dass dort dann auch wieder so rechte Prepper-Szene-Seiten irgendwie auf einmal wieder relevant werden, die zwischendrin auch total verschwunden waren, die aber irgendwie im Kontext des ersten Lockdowns da waren.
Bei der jetzigen Analyse analysierte Tobias mehrere aktive Telegram-Chats aus dem Südbadener Raum und richtete seinen Blick vor allem darauf, ob sich im Kontext des Überfalls auf die Ukraine Dinge verändert haben und stellte dabei überraschenderweise fest,
was aber auch nur die Fortsetzung des Trends ist, dass jetzt auf einmal wirklich Medien wie Junge Freiheit oder P-News oder Kompakt irgendwie statistisch signifikant auftreten. Also die davor schon auch irgendwie immer da waren, aber seit Januar wirklich statistisch gesehen zugenommen haben. Und dass es dort nochmal zu sehen ist, dass es noch weiter irgendwie nach rechts rückt oder irgendwie auch eindeutig extrem rechte Medien dort gepostet werden und das eben seit erneuten Aufflammen des Krieges gegen die Ukraine. Und das fand ich schon total spannend und gleichzeitig auch natürlich im Kontext dann mit Energiekrise über das Szenario des Blackouts, dass sich dort so ein bisschen wiederholt, was passiert ist im Kontext von Lockdowns. Also dass dort dann auch wieder so rechte Prepper-Szene-Seiten irgendwie auf einmal wieder relevant werden, die zwischendrin auch total verschwunden waren, die aber irgendwie im Kontext des ersten Lockdowns da waren.
Unterschiede bei den Analysen sieht Tobias vor allem in der Thematik der besprochenen Inhalte.
Wenn man so über die Zeit schaut, dann ist es natürlich irgendwie erst Corona und Maskenpflicht, Lockdown, später wird es Impfen, dann gibt es so einen kurzen Schwenk mit einer Auseinandersetzung irgendwie mit Klimawandel und irgendwie Klimaprotesten und dann kommt Ukraine als großes Thema. Und was halt passiert ist, dass das ja so eine Weltsicht oder so eine verschwörungsmythische Weltsicht ist, wo die Bausteine einfach ineinander passen. Deshalb verändert sich, finde ich, der Sprachgebrauch im Sinne von, dass anders über die Themen gesprochen wird, nicht, weil es genau mit den gleichen Mustern erklärt wird. Also es findet sich wieder ganz klassische antisemitische Verschwörungsmythen, antiamerikanische Erzählungen, die dann irgendwie so auch mit Friedensdemos und so irgendwie zusammenpassen. Das findet sich eigentlich konstant. Und was halt ist, sind, dass die Schlagworte, die Themen irgendwie anders sind, aber die Narration an sich relativ konstant bleibt.
Zu der Menge der geschriebenen Nachrichten erläutert Tobias, dass mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine die Nachrichten nochmal explodiert seien und deren Anzahl für mehrere Wochen hochfrequentiert geblieben sei.
Was ja auch daran liegt, dass es, also aus der Perspektive von Menschen, die in diesen Chats aktiv sind, auch endlich wieder so ein griffiges Thema war. Also die Situation war ja davor, dass irgendwie diese Corona-Maßnahmen so eigentlich alle komplett aufgehoben wurden und im Sommer die Menschen im Biergarten saßen und die dann irgendwie mit ihren Autos da vorbeigefahren sind und irgendwie demonstriert haben. Das muss ja irgendwie eine maximal frustrierende Situation gewesen sein. Und jetzt gab es auf einmal wieder ein Thema. Und ich glaube, diese Energie spürt man ganz stark in den Chats. Und auch am Anfang, glaube ich, dass es am Anfang auch noch so ein bisschen Aushandlungen gab und irgendwie so zu schauen, wie das jetzt einzuordnen ist, also ob Russland quasi Teil der Verschwörung ist oder Russland eigentlich die Putin die Macht ist, die gegen die große Verschwörung irgendwie kämpft. Und das sind dann so am Anfang Sachen, die da passieren.
Auf die Frage, was Tobias Schopper an antifeministischen Inhalten aufgefallen seien, entgegnet er:
Ich weiß, dass in bestimmten Gruppen, die auch sich ein bisschen stärker mit den Autokorsos beschäftigen, dass dort immer wieder so sexistische Posts kamen von wegen, was für schöne weiblich gelesene Menschen irgendwie am Straßenrand oder auf Balkons zu sehen waren. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ansonsten, glaube ich, ist das schon so ein sehr männlicher Blick auf Weltgeschehen. Also ich kann das, glaube ich, ganz schlecht irgendwie greifbar machen. Aber es sind so immer diese Machtauslosungen und dann sind es halt ganz oft irgendwie auch diese verkörperte Macht in männlichen Politikern, die dann irgendwie Putin hochstilisieren oder irgendwie dann auch irgendwie die Macht bei Biden ablegen und so. Also, glaube ich, politische Zusammenhänge verkennen, weil Macht halt männlich ist und dort zu finden ist. Das wäre jetzt so eine Antwort, ohne ganz tief in die Analyse reingegangen zu sein.
Eine andere daran anlehnende Antwort könnte das sein, was wir ja bereits von Dr. Fiona Kalkstein gehört haben und das in der Leipziger Autoritarismusstudie hegemoniale Männlichkeit genannt wird. Was in der aktuellen Analyse von Tobias Schopper außerdem deutlich wird, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe der selbstreferenzielle Bezug in den Chatgruppen massiv abgenommen.
Also davor war es wirklich immer wieder das Gleiche und immer wieder die gleichen Corona-Leugner in den Szenegrößen, die dort irgendwie zitiert und verlinkt und irgendwie hervorgeholt werden und dann irgendwie ganz viele Menschen auch anfangen, ihre eigenen Blogs zu schreiben und halt auch irgendwie so dann diese Telegram-Gruppen nutzen, um dort wirklich jeden Tag irgendwie so ihre neuesten Gedanken zu posten und zu verlinken. Und dass das ganz stark in den Hintergrund tritt. Also dass dann auf einmal irgendwie so was Weltpolitisches passiert, was dann auch in so regionalen Strukturen gar nicht mehr aufgefangen werden kann. Und dass deshalb vielleicht auch diese Lücke, die dann entsteht, so stark von, was ich vorher gesagt habe, von diesen extrem rechten Medien gefüllt wird, zum Informationen beisteuern. Das ist was man so ab Januar ein bisschen beobachten kann, dass Corona ganz stark irgendwie zurücktritt und damit auch so das Selbstreferenzielle und auch total abnimmt, andauernd irgendwie PayPal-Links und hier schenkt mir Geld und sowas, auch das nimmt einfach rapide ab, auf einmal anscheinend nicht mehr zieht oder auch einfach gar nicht mehr das Hauptthema der Gruppen ist, auch wenn die noch irgendwie so heißen.
Geht es um die Bewertung der Querdenkenbewegung? Würde diese nicht als genuin rechtsextreme Bewegung einschätzen? Nichtsdestotrotz stellt er fest,
dass in diesen Gruppen inhaltlich ganz viele Überschneidungen zu Standpunkten der extremen Rechten stattfinden. Das ist eine Elitenfeindlichkeit, das ist Antisemitismus, das ist Wissenschaftsfeindlichkeit, das ist eine Medienfeindlichkeit, das ist irgendwie die Ablehnung von Demokratie. Es ist so ein bisschen dieses, eben was ich schon sagte, irgendwie diese Lust auf Blackout und Lockdown und so, also so ein bisschen diese Day-X-Bewegung reingehend. Und deshalb würde ich schon sagen, dass die Szene inhaltlich total viele Überschneidungen zu extremen Rechten hat und dass auch dort extrem rechte Akteure hingehen können und mobilisieren und nicht versuchen, Einfluss zu gewinnen, sondern dort hingehen und Einfluss haben. So, also das ist kein umkämpfter Raum. Und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass es aber nicht im Sinne von das Querdenken ausdiskutiert, welche Menschen zu Deutschland gehören dürfen und welche nicht oder was eine deutsche Kultur ist oder so. Also so diese ganz explizit extrem rechten Debatten über Zugehörigkeit, Identität, Kultur werden meines Wissens nach nicht so sehr geführt. Die finden, wenn dann ab und zu ganz oberflächlich statt, dass irgendwie alltagsrassistische Äußerungen oder rassistische Äußerungen unwidersprochen bleiben. Aber es ist, glaube ich, kein gemeinsamer Nenner, auf den sich geeinigt wurde. Und es macht die Sache nicht unbedingt leichter, das so zu sehen. Aber ich finde, es ist wichtig, es trotzdem auch scharf zu bleiben und irgendwie die Sachen auch genauso anzuschauen. Und könnte mir aber trotzdem gut vorstellen, dass die Szene sich sehr leicht in auch extrem rechte Mobilisierungen einspannen lässt. Die sind ja auch zu nichts anderem mehr so richtig anschlussfähig. Also es sind ja auch ganz viele gesellschaftliche Akteure, die sich ganz, ganz stark davon abgrenzen. Und dann bleibt er irgendwie als Schulterschluss und irgendwie KooperationspartnerInnen auch gar nicht mehr so viel übrig. Und das merkt man schon auch im Laufe der Zeit, dass dann, wenn auf andere Gruppierungen, soziale Bewegungen oder sowas verwiesen, verlinkt wird, dann sind das oft irgendwie die Freien Sachsen oder solche Bewegungen, die dann überhaupt noch irgendwie so einen Schulterschluss versuchen zu suchen.
Durch die Erkenntnisse, die wir in der ersten Teil der Sendung gewonnen haben, bestehen Elemente wie der Antifeminismus, die als Brückenideologie QuerdenkerInnen anschlussfähig für rechtsextreme und religiöse FundamentalistInnen macht. Mit dem organisierten Antifeminismus in Baden-Württemberg beschäftigt sich Len von Mobirex.
Seit 2021 gibt es bei der Fachstelle Mobirex in Baden-Württemberg den Fachbereich Antifeminismus. Len Schmid erzählt im Gespräch von den Beobachtungen, die Len seitdem macht.
Seit dem Zeitpunkt beobachte ich verschiedene Strukturen, aber auch die Entwicklung von verschiedenen Narrativen im antifeministischen Bereich in Baden-Württemberg. Teilweise natürlich auch deutschlandweit, weil das alles sehr eng verwoben ist. Und ich bin der Meinung, dass sich vor allem bei organisierten Antifeministinnen eine starke Radikalisierung zeigt.
Als Gründe für diese Radikalisierung führt Len unter anderem an, dass durch pandemieleugnende neue Bündnisse entstanden sind und durch Corona viele Fake News verbreitet wurden. Dadurch sind laut Len viele Dinge sagbarer geworden. Aber auch weitere progressive Entwicklungen stören AntifeministInnen.
Auch mitunter deswegen, dass 219a abgeschafft wird, aber auch aufgrund der Tatsache, dass eben das Transsexuellengesetz abgeschafft werden soll. Und das erschüttert organisierte AntifeministInnen in ihren Grundwerten und es wird ein ganz starkes Bedrohungsszenario aufgebaut.
Len hebt hervor, dass ein verbindendes Thema antifeministischer Strukturen die vermeintliche Kindeswohlgefährdung ist.
Und auch hier ist es wieder spannend, dass da das Kind vermeintlich im Fokus steht. Also die Erzählung von der Frühsexualisierung ist jetzt übergegangen in die Erzählung der Translobby. Und das ist auch in Baden-Württemberg zu erkennen. Spannend ist vielleicht der Hinweis, dass die Eltern stehen auf Chatgruppe in Baden-Württemberg sich auch auf das Selbstbestimmungsgesetz an verschiedenen Stellen bezieht. Und eine Äußerung, die ich gefunden habe, fand ich sehr interessant. Da ging es dann darum, dass das Selbstbestimmungsgesetz ja eine gute Idee ist, weil dann kann man sich bei der Impfung drauf beziehen.
Len erzählt außerdem von organisierten antifeministischen Strukturen in Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg, würde ich sagen, ist so die bedeutendste Form von organisiertem Antifeminismus auf jeden Fall der christlich-fundamentalistische Antifeminismus. Die Strukturen, die ich in letzter Zeit als besonders häufig in Erscheinung tretend wahrgenommen habe, sind zum Beispiel verschiedene Pro-Life-Gruppen, zum Beispiel in Freiburg, aber auch in Stuttgart. Das sind so Jugendgruppen, die versuchen vor allem in einem universitären Kontext Anti-Choice-Jugendnachwuchs zu generieren, fallen häufig auf mit sogenannten Outreaches, also nach draußen gehen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Es gab aber auch schon eine Gegenkundgebung zu einer feministischen Kundgebung und diese klassischen Kreidemalaktionen, wo dann anlassbezogen häufig verschiedene Slogans auf den öffentlichen Raum gemalt wird. Dann gibt es auch noch die Jugend für das Leben als Jugendorganisation, die deutschlandweit agiert. Und da ist vielleicht auch noch spannend, dass selbstverständlich auch diese Digitalisierung, die während der Pandemie stattfindet oder stattgefunden hat, auch diesen Organisationen einen großen Vorteil gebracht hat, nämlich der auch online Personen zu erreichen. Wir haben aber auch mit einem regionalen Ableger von Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA, einen Regionalverband in Stuttgart. Eigentlich sitzt ALFA in Augsburg, aber hat verschiedene regionale Ableger und die führen auch ein regelmäßiges Gebet für das Leben durch. Wir haben in Neckargemünd, den Verein Tika e.V., den ich auch als sehr wichtig wahrnehme und auch sehr professionalisiert auftritt. Die bieten zum Beispiel in Anführungszeichen Beratungen für ungewollt schwangere Personen, aber auch für ÄrztInnen und BeraterInnen an. Und sie haben auch ein Angebot, einen Ausstieg aus der Abtreibungsszene in Anführungszeichen zu erleichtern. Da können sich dann Personen hinwenden, die zum Beispiel bei einer Schwangerschaftskonfliktberatung gearbeitet haben und dann ein Interesse daran haben, auszusteigen. Also wirklich auch direkt Schwangerschaftsabbruch in Nähe mit so Ausstiegsberatung für extrem rechte oder ehemals extrem rechte Personen gesetzt werden. Es gibt den Verein Durchblick e.V. mit Sitz in Östringen, der verschiedene Materialien herausgibt, aber auch versucht zum Beispiel Lehrkräfte zu erreichen, verschiedene Plastikembryo-Modelle zu verteilen an ihren Schulen. Sie haben auch ein Projekt, um Medien zu beobachten und das ist auch die Gruppierung, die sich gegen Kinderrechte im Grundgesetz eingesetzt hat, mit dem Hinweis darauf, dass der Staat dann zum Bestimmer werden könnte. Aber was ich auch in Baden-Württemberg stark bemerke, ist, dass es häufiger anlassbezogene Angriffe gibt aus verschiedenen Ecken. Und ich glaube, da müssen wir uns auch die Frage stellen, welche Rolle spielen Organisationen und Personen, die sich selbst als feministisch bezeichnen und Transfeindlichkeiten voranbringen. Da gehe ich nämlich davon aus, dass wir auf jeden Fall auch nochmal neue Verbindungen in den nächsten Jahren haben werden. Das ist zum Beispiel auch sehr gut daran zu erkennen, dass Eva Engelken einen Aufruf gestartet hat gegen die Thematisierung von Transgeschlechtlichkeit in den öffentlich-rechtlichen Medien, in dem Fall mit der Sendung mit der Maus. Und da haben dann auch bekannte organisierte Antifeministinnen unterschrieben, zum Beispiel die Vorstandsperson von Aktion Lebensrecht für alle. Und da ist auch nochmal so eine neue Öffnung zu erkennen. Und das sehe ich als äußerst problematisch an, wenn man dann auch noch drüber guckt, welche neuen Bündnisse es durch Corona gegeben haben. Also ich finde, das ist so ein möglicher Dreisatz, den ich auf jeden Fall auch versuche im Blick zu behalten.
Zuletzt berichtet Len von aktuellen Entwicklungen antifeministischer Strukturen in Baden-Württemberg.
Also ich habe auf jeden Fall die Befürchtung, dass die Methoden von organisierten Antifeministinnen kreativer werden, aber auch mehr Grenzen überschreiten. Ich mache mir große Sorgen vor Protesten vor Schulen, wenn es zum Beispiel um sexuelle Bildungsangebote geht. Das ist ein Wissen, worauf organisierte Antifeministinnen dann zurückgreifen können von den Corona-Protesten, die ja dann so klassische Demonstrationen, wenn zum Beispiel ein Impfbus an eine Schule gekommen ist oder so, durchgeführt haben.
Am 19. März 1911, also vor fast 110 Jahren, fand der erste internationale Frauentag statt. All diese Frauenrechtlerinnen sind der Ursprung des heutigen Übels des Feminismus. Nur mit einem Unterschied, dass es damals eben noch kein Übel war. Es war und ist auch heute noch richtig und wichtig, dem Weib mehr Recht zu geben und sie nicht als minderwertiges Individuum anzusehen. Aber ein Weib hat dennoch niemals das Recht zu versuchen, sich auf eine Stufe zu dem Mann zu stellen. Denn das funktioniert nicht. Eine Waage funktioniert nur mit zwei Waagschalen. Wird nur eine besetzt, gibt es kein Gleichgewicht. Also bleibt das Weib in ihrer Waagschale und somit auf Augenhöhe zum Manne. Alles andere ist fatal und nicht zukunftsfähig. Und wer das Weib nicht das ganze Jahr über ehrt, der braucht es auch nicht nur an einem Tag versuchen. Denn das ist Heuchelei. Wir fordern, stopp den grünen Genderwahn. Wir wollen gute Bildung für unsere Kinder ohne Gendersternchen und ohne grüne Ideologie. Politik raus aus dem Klassenzimmer. Vorankündigung. Nächste Demo, Sonntag, 11. September 2022. Es gibt mehr Gründe denn je. Impfterror und Hygieneidiotie. Klimahysterie. Kriegs- und Sanktionsparadoxe. Hausgemachte Inflation. Genderwahn und Gleichmacherei. Wenn es so weitergeht, wird es einfacher, Gründe aufzuzählen, wofür wir nicht demonstrieren. Genderwahn im Endstadium. Dieses Land schafft sich immer weiter ab. Unfassbar. Eine aktuelle Umfrage im MDR bestätigt erneut, dass die Deutschen den Genderwahn, der zurzeit stattfindet, trotz massiver medialer und politischer Propaganda ganz klar ablehnen. Dennoch wird er von oben immer weiter gepusht. Was lernen wir daraus? Wenn die Politik es über die Staatsmedien nicht schafft, die Köpfe der Menschen in die Richtung einer bestimmten Agenda zu drehen, wird einfach über sie hinweg regiert. Sowas nennt man auch Scheindemokratie. Einmal im Jahr gehen in Berlin Lebensschützer beim Marsch für das Leben auf die Straße. Während die Politik ihre Demonstration regelmäßig ignoriert, reagiert die linksradikale Szene der Stadt mit aggressiven Störungen. So auch am vergangenen Wochenende. Doch längst geht es bei den Auseinandersetzungen nicht mehr nur um Abtreibungen, sondern auch um, wie es heißt, Queerfeindlichkeit und Transphobie. Vorwürfe, die im Kern sogar zutreffen. Denn auch Lebensschützer waren mittlerweile vor der immer radikaler durchgesetzten Gender-Ideologie. Am heutigen Frauentag sollten wir uns für die Wiederkehr der richtigen Männer stark machen und das Leben, das Feminine und das Mütterliche feiern. Wir brauchen Männer, richtige Männer. Der moderne Feminismus hat zum Identitätsverlust der Frau geführt. Er hat Wut und Unzufriedenheit in sie gebracht. Schluss damit. Staatliche Umerziehung unserer Kinder. Die durch die EU staatlich betriebene Umprogrammierung unserer Kinder ist die größte Gefahr für die Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen. Insbesondere durch die sogenannte Sexualerziehung, die weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit läuft. Denn bei ihr geht es nicht etwa um Aufklärung, sondern um eine kulturmarxistische Zersetzungsagenda. Die Globalisten fördern den Genderwahn und die damit verbundene Propaganda, um die Identität des Menschen schon im Kindesalter zu zerstören und seine natürlich sexuelle Entwicklung gezielt zu beeinflussen.
Auch hier nochmal zur Einordnung, ihr hörtet Content aus verschwörungsideologischen Telegram-Kanälen und Chats.
Mit diesen Eindrücken, die wir bekommen haben, beenden wir auch schon die heutige Sendung.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
In der nächsten und letzten Ausgabe widmen wir uns den prorussischen Narrativen in der Querdenkenszene.
Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt
Transformation oder zurück zu den Anfängen, Entwicklung einer Empörungsbewegung. Und damit tschüss.
Ciao.
Die Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.